Leidenschaft als Einfluss. Leidenschaft, so ein bisschen grob gesagt, ist einfach da, wo du Einfluss hast, da gehen wir heute rein. Genau. Der zweite Part ist deine Identität. Ich mache es jetzt mal so lange, wie die Folie steht. So. Deine Identität, die bildet nämlich die Grundlage quasi, auf der du andere Leute anleiten kannst. Ja, wenn du nicht weißt, wer du selber bist oder wer dein Gott ist, dann kannst du auch nicht Leute dahin bringen, so zu sein. Der dritte Punkt ist die Vision. Das ist so die Kraft, wo ein Leiter hat. Wenn Gott dir Vision gibt oder du Vision hast für dein Leben, damit kannst du ganz, ganz viel bewegen. Und der vierte Punkt ist, und den schauen wir dann auch an, Charakter, deine innere Einstellung, dein Charakter. Wie kannst du darauf, also quasi deinen Charakter nutzen, um Menschen zum Beispiel auch von Jesus zu erzählen, ohne Worte oder mit Worte, oder wie funktioniert sowas? Dann der nächste Punkt ist dann das Selbstmanagement. Kennt ihr das, wenn man morgens aufsteht und eigentlich gar nicht weiß, was man heute so machen wollte? Gestern Abend wusste man es noch. Man hat es vergessen aufzuschreiben zum Beispiel und man verliert sich so in so ganz Kleinigkeit und ja, da gehört es dazu als Leiter, dass du dich selber managst. Vielleicht hat es dir noch niemand gesagt, aber du bist ein Stück weit dafür verantwortlich, wie stark und wie schnell du wachsen kannst, auch im Glauben. Dafür gehört es dazu, dass du dich selbst managst. Aber da findet ihr viele YouTube-Videos auch zum Bereich Selbstmanagement und Time-Management und so, da könnt ihr euch da mal reinlesen. Ja, dann den Punkt bei Mike Pilvalacci, wo ich angesprochen habe, Kultur zu prägen. Ihr seid eine Gemeinschaft hier. Ja. Wenn ich hier reinkomme als Gast, dann schmecke ich eine Kultur. Das könnte ich euch jetzt sagen, mache ich aber nicht. Könnt ihr euch nachher fragen. Aber ihr habt quasi was, was andere nicht haben. Und ihr habt auch was, was andere vielleicht noch besser haben. Und da kann man einfach gucken, was ist unsere Kultur, wie möchte man miteinander umgehen, wie leite ich auch eine Gruppe an, wo möchte ich hin, was ist so das besondere Geschmäckle, sage ich mal, ne? Das, was man riecht, wenn man in den Raum kommt, ohne dass da ein Parfüm ist. So, das ist dann die Kultur. Und ganz, ganz wichtiger Punkt ist Bevollmächtigung. Wie bekomme ich jemanden eigentlich dahin, wo ich schon bin? Und lasse ihn sogar darüber hinaus wachsen. Das ist der Gedanke von Leidenschaft. Der heißt eigentlich nicht, ich versuche jetzt, dass Leute von mir abhängig werden und ich dann ihnen sagen kann, endlich, was ich möchte. Sondern eigentlich sehe ich das Potenzial in Menschen, das hoffentlich noch größer ist wie meins, und bevollmächtige sie dazu, auch manchmal in der Kraft Gottes hoffentlich, ne, größere Dinge zu vollbringen wie ich. Meine Familie, die hat da so einen kleinen Spruch, die sagt, hey, wenn wir da sind auf dem Level, dann möchte man, dass unsere Kinder da anfangen und darauf aufbauen können und nicht wieder da unten anfangen. Das, was wir schon gelernt haben, alles nur natürlich, wir Eltern, wir wissen, dass das natürlich nicht so ist. Ja, jeder muss erstmal laufen lernen und so. Genau, aber der Grundgedanke ist, das, was du ja schon als Schatz mitbringst, investierst du in andere, damit sie davon profitieren können und hoffentlich Größeres bringen. Und ja, der achte Punkt, darüber spreche ich zum Glück heute nicht, weil das ist so eine unangenehme Veränderung. Keiner mag sie. Jeder weiß, es gibt kein Leben ohne Veränderung. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir wachsen wollen, braucht es mehr wie Veränderung. Nämlich sehr viel Veränderung. Und so, das ist so der Punkt, wo ich unseren Leitern dann immer sage, hey, umarm die Veränderung. Umarm Dinge, die sich anpassen zum Gute, aber schau sie dir auch genau an, was da so geht. Einfach für euch mal so den kleinen Überblick über den Bereich Leidenschaft. Ich selbst bin ja noch nicht so arg alt, gell? Kann man jetzt fragen, warum lehrst du jetzt da schon über Leidenschaft? Ganz einfach, Gott hat mich einfach dahingestellt. Schon mit 13, 14 bin ich immer mit Leitern irgendwie zufälligerweise zusammen gewesen, ja, ohne dass ich es gemerkt habe oder das jetzt unbedingt gewollt habe, und habe sehr viel gelernt, und Gott hat mich einfach immer wieder so durch mein Leben hindurch, durch ganz verschiedene Positionen da reingeführt, ja, durch ein FSJ, wo ich dann ein Team geleitet habe, oder auch so 24-Stunden-Gebet angefangen, dann habe ich eine Ausbildung als Wirtschaftsinformatiker gemacht, wo es auch viel drum geht, Projektmanagement und Leute, Teamleitung und so das ganze Zeugs ist da drin. Habe ich dann auch lang gearbeitet. Und neben dem Ganzen war ich aktiv in der Gemeinde. Und das möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Wenn du hier als Gast bist oder hier schon lange bist und eigentlich nirgendwo wirklich mit anpackst, dann verpasst du ein Riesenpotenzial an Wachstumskapazität, wo Gott in dein Leben hinein gesteckt hat. Nicht, dass ich jetzt so einen Aufruf mache, oh ja, du musst mitarbeiten oder sowas, nee, sondern steig in die Vision ein, die hier ist. Frag mal die Frage, hey, so euren Leiter zum Beispiel, hey, wovon träumst du? Und irgendein Bereich kitzelt dich vielleicht und dann gibst du Vollgas. So, das ist, was ich meine. Ja, und so war es bei mir eben auch. Der Kirche am Flugplatz war ich da 6 Jahre ehrenamtlicher Jugendleiter, das heißt Fulltime fast, so 15 Stunden die Woche, ne? Und habe das genossen. Und dann war mir aber klar, dass Gott da mehr hat für mich wie 100% arbeiten und diese Ehrenamtszeit in der Jugend. Ich habe gemerkt, wie Gott in meinem Herzen, das muss jetzt nicht bei jedem sein, aber in meinem Herzen gesprochen hat, hey, geh diesen Schritt und mach das zu deinem Beruf. Investiere wirklich in junge Leute rein, in Leidenschaft. Und dann habe ich eben dual studiert. Das, was wir jetzt beim ISTL im Endeffekt auch machen. Also da kannst du quasi 50% in deinem Beruf bleiben oder in der Gemeinde schon mitarbeiten und 50% studierst du. Ne? Und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann war ich da fertig und habe eigentlich gar nicht mehr an Leidenschaftsthematik oder an Bibelschule gedacht. Ich habe gedacht, jetzt geht es endlich los. Ne? Kennt ihr das? Ausbildung gemacht, endlich, keine Schulbank mehr, fertig, jetzt ab in die weite Welt. So war es mein Gefühl. Und irgendwie hat Gott es in mir so, ist fast wie so eine Schwangerschaft. Ja? Meine Frau ist jetzt zum 5. Mal schwanger, also ich habe Erfahrung. Aber es ist wie so eine Schwangerschaft. Du weißt, da bewegt sich was. Ja? Deine Frau kommt morgens, oder nee, noch besser abends, in die Küche, nachdem er schön gerade Abend gegessen hat. Plötzlich geht der Kühlschrank wieder auf und dann richtet sie sich nochmal 3 Brote. Und dann denkt irgendwas ist faul wieder. Wahrscheinlich ist sie schwanger. Ja, genau. So ungefähr ist das auch im Geistlichen manchmal. Man merkt, da ist irgendwo was, aber man kann es noch nicht ganz sehen, ne? Man hält das Kind noch nicht in der Hand. Und so war das bei mir in diesen 2 Jahren dann auch, als ich fertig war. Ich sagte, Gott, irgendwie so mir dieses gewisse Etwas hervorgehoben und gesagt, hey, da, Marius, da habe ich noch was für dich. Und so bin ich auf die Suche gegangen und eines Tages ruft mir eben der Stefan, der Leiter aus der Schweiz an und sagt, Marius, ich habe geträumt, ich soll dich anrufen, mach doch was in Deutschland auf. So ein Eis, ehrlich so, ja, cool, genau das ist, worauf ich gewartet habe eigentlich. Also ohne es zu wissen, ne? So gedeckt und darum sind wir jetzt eigentlich hier in Freiburg aktiv. Ich möchte ja gar nicht so viel über mich erzählen, aber warum ich das sage, jeder von euch hat genauso eine einmalige Geschichte, warum ihr heute hier sitzt. Irgendjemand hat euch mal von Jesus erzählt oder euch hier eingeladen. Irgendjemand hat euch mal auf die Welt gebracht. Irgendwo seid ihr durchgegangen und habt schon Stationen hinter euch. Aber was ich euch sagen möchte, ist, das ist alles nicht umsonst gewesen. Ja, manche denken, oh, was mache ich damit? Das ist alles nicht umsonst gewesen. Gott hat immer einen Plan mit dem, was er tut. Und die Vergangenheit sozusagen, die kann ich ja nicht mehr verändern. Aber wenn du heute mir gut zuhörst, hat es einen großen Impact, großen Einfluss auf das, was in deiner Zukunft passieren kann. Wenn du deine Verantwortung, die Gott dir gegeben hat für dein Leben, dann wahrnimmst und auch mal, wie soll ich sagen, deine Umgebung abspürst, was Gott eigentlich schon da hingesetzt hat, wo du gerade bist. Für den ersten Bereich habe ich euch 2 Fragen mitgebracht. Also, ihr seht ja nochmal die Bereiche, habe ich euch ja schön erklärt, ohne Folie, genau. So, welchen Einfluss nimmst du auf dein Umfeld und sind deine Worte und Handlungen deckungsgleich? Darum geht es. Das ist wirklich die Basis von Leiterschaft. Und ja, wenn er da so drüber nachdenkt, vielleicht habt ihr das noch nie, was ist schon mein Einflussbereich? Welche Leute präge ich denn, ohne das zu wissen? Da sind mir ganz viele Leute eingefallen in meiner Umgebung, meine Nachbarschaft zum Beispiel, an die habe ich gar nicht gedacht gehabt. Aber eine Frage kam in mir sofort hoch. Heißt es jetzt, wenn ich jetzt Einfluss auf meine Familie habe, auf meinen Arbeitskollegen und so weiter, heißt es denn, dass ich dann auch Leiter bin? Ha? Ist denn jeder Leiter oder nicht? Und da möchte ich euch mal kurz was dazu geben. Ich habe mal ein paar Bibelstellen auch dabei, oder? Ja, wir sind ja in der Kirche. Ja. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen, ganz am Anfang von der Bibel übrigens. Nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. Das ist eigentlich der erste Gedanke, wo Gott an uns Menschen so richtig verschwendet. Wo er sagt, irgendwas fehlt hier, ich will jetzt sagen im Universum, das gab es ja noch nicht, irgendwas fehlt, wer möchte Menschen machen, die uns ähnlich sind. Ich meine, da beschäftigt man sich oft drüber und auch mit dem Uns, dass es ja dann Vater, Sohn und Heiliger Geist sein müsste und dann nicht steht, ich möchte oder so. Aber der Auftrag hier ist mindestens genauso wichtig, weil er ja in der Bibel steht. Und da steht, hey, wir sollen eigentlich über unsere Umgebung herrschen. Wenn wir das genau anschauen, was heißt denn das, nach dem Bilde Gottes geschaffen zu sein? Da haben wir erstmal Autorität bekommen. Wenn du bist wie Gott, dann hast du Autorität. Wenn du ähnlich bist wie Gott, ne? Du bist nicht Gott, muss man gleich mal klarstellen. Ja? Aber wenn Gott dich ähnlich gemacht hat wie er, dann hast du Autorität bekommen. Ja? Du kannst das Auto gegen die Laterne fahren oder nicht. Entscheidest du. Ne? Du hast Autorität bekommen in deinem Leben. Immer verschiedene Sachen. Gott gibt dir die auch. Übrigens steht in der Bibel drin, er teilt die aus. Er gibt Verantwortungen und er nimmt sie auch wieder. Je nachdem, ob es sich lohnt. Ne? Ganz interessant. Wir können aber auch was kreieren. Meine Kinder sind das beste Beispiel dafür. Die machen aus irgendwelchem Blatt Papier Kunstwerke jeglicher Form. Manchmal zerstückelt unterm Tisch. Manchmal in Farbenpracht. Aber auch du bist als kreatives, kreierendes Wesen geschaffen. Irgendwo. Manchmal versteckt man das oder man weiß es gar nicht mehr. Aber das ist so, weil Gott so ist. Der hat die ganze Schöpfung gemacht in seiner Blüte und Fantasie, das ist echt krass. Und wir können aber auch Verantwortung übernehmen. Er gibt uns quasi diesen Spielraum, genau wie er selbst ist, der Verantwortung trägt für die gesamte Menschheit, für das gesamte Universum. Das sehen wir bei Witter, wo er dann eingreifen muss manchmal, ganz krass, aber auch dir hat er Verantwortung gegeben und du darfst sie ausüben. Und das ist eigentlich ein Auftrag an dich. Also es geht nicht darum zu sagen, lass es andere machen. Die können das besser. Ja, dann müssen wir daran arbeiten, warum man es nicht so gut kann. Aber die Verantwortung solltest du schon wahrnehmen, die Gott dir gibt, als Mensch. Auch in der Gemeinschaft. Und dazu gehört dann noch letztens, wir können auch Entscheidungen treffen. Ja? Manche besser, manche nicht so gut, aber daran darf man dann arbeiten. Ja, das sind Eigenschaften, die Gott eigentlich uns gegeben hat. Der John Maxwell, das ist so ein Leidenschafts-Hero, sage ich mal, der schreibt so super coole Bücher. Auch Christ, der hat Folgendes geschrieben. Leadership is action, not position. Wenn du gedacht hast, dass du als Leiter erst Leiter bist, wenn du eine Position inne hast, möchte ich sagen, falsch gedacht. Wenn du hier reinkommst in den Raum, leitest du. Wenn du zu Hause bist, leitest du. Vielleicht unbewusst, vielleicht war das dir noch nie bewusst, aber du prägst die Leute um dich herum, positiv oder negativ. Wie gesagt, du darfst Entscheidungen treffen. Aber das ist der Knackpunkt. Deswegen glaube ich, die Frage zu beantworten, ist jeder Leiter, würde ich heute sagen, ja. Die Frage ist immer, ob er ein guter oder ein schlechter ist oder ob er ein Eingesetzter ist oder halt einfach so leidet. Die positive Nachricht daran ist, du kannst deine Umgebung extrem verändern mit Gott zusammen, ohne dass du eine Position inne hast. Vielleicht steckst du gerade auf der Arbeitsstelle fest und denkst, das ist so blöd hier, die Kultur ist schlecht, mein Chef ist doof. Ja, dann würde ich sagen, kann so sein. Aber es ist die falsche Frage, die falsche Ansicht. Du musst dich fragen, was kann ich daran verändern? Wie präge ich denn die Kultur? Bin ich denn ein guter Angestellter? Ich habe ja schließlich meinen Vertrag da unterschrieben. Also nimmst du deine Verantwortung wahr und prägst. Und meistens ist es so, wenn ich jetzt als Chef mal reden darf, ich habe auch ein paar Mitarbeiter, dann sind es doch diese Mitarbeiter, die ich dann einsetze in Verantwortung, die gelernt habe, ihre Verantwortung als Angestellter wahrzunehmen, oder? Noch so ein schlauer Satz. Wenn du es glaubst, irgendwas, was auch immer, das ist besser oder das ist schlechter oder die Bibel sagt es, dann tu es bitte. Wenn du es predigst, das geht jetzt an mich, ne, dann lebe es auch. Ich kann euch heute viel erzählen, aber könnt auch nachprüfen, was ich lebe und was nicht. Bin ja nicht perfekt. Und das, was ich heute euch erzähle, das sind wirklich Standards, wo ich einhalte oder einhalten möchte. Wenn du es brauchst, dann bet dafür. Haben wir vorhin cool gehört. Jetzt ist sie schon wieder verschwunden. Gell? Die betet bestimmt wieder. Nee, die Denise. Ja. Dann gibt es der Gott übrigens auch, sagt auch die Bibel. Ne? Wenn du es nicht magst, dann verändere es doch. Ich nehme da mal ein kleines Bild. Habt ihr hier Heizkörper? Nee, ihr habt bestimmt eine super coole Bodenheizung, oder? Ja, aber wer kennt das noch? So Heizkörper mit so Drehdingen, ja, da, ja. Und dann gibt es so Thermometer, da hängt da vorne eins an der Tür, habe ich gesehen, wie warm ist hier drin. Es ist ein ganz maßgeblicher Unterschied, was du bist, entweder ein Thermometer oder ein Thermostat an der Heizung. Wisst ihr, die meisten verhalten sich wie Thermometer. Du bist irgendwo und du gibst die Temperatur wieder. Oh, das ist schön, ah, das ist blöd. Das ist alles, was man von dir hört. Ne? So meckern und Motzekörlereien, aber auch die positive Sache, Ermutigung und so weiter. Du nimmst aber nur wahr, du bist ein Thermometer, der einfach die Temperatur anzeigt. Ha? Mal abgesehen von unserer eigenen emotionalen Hochs und Tiefs, so, ne? Wie man da wieder, wenn man dann an uns abliest, gibt es auch das, dass du nach außen tragst, was du wahrnimmst. Jetzt gibt es einen ganz wichtigen Unterschied. Wenn du ein Thermometer noch bist, hör jetzt ganz gut zu. Du kannst aber auch ein Thermostat sein. Was macht ein Thermostat? Hier drin ist sehr kalt. Dann geht man ans Thermostat und macht was? Man stellt die Temperatur ein auf die Wunschtemperatur, oder? So 22 Grad, jetzt momentan ist sehr schön. Mit 19 kann man gerade so überleben. Drunter ist schwierig. Aber du gehst hin aktiv und stellst die Temperatur ein. Was passiert dann? Bam, der Raum ist sofort 22 Grad heiß. Nee, glaube ich nicht. Sondern es dauert eine Weile und dann ist der Raum, wenn die Heizung funktioniert, auf 22 Grad. Und das ist das, was ein Leiter macht. Der stellt sein Thermostat dann anders ein. Der Raum ist immer noch 18 Grad warm, aber der merkt es, geht hin und sagt, ich möchte gern 22 Grad. Und stellt sich selbst auf 22 Grad ein und prägt die Kultur, prägt die Umgebung, prägt das Familienleben um und irgendwann ist auf dieser Temperatur. So, was ist der Unterschied zwischen Thermometer und Thermostat? Ein Thermometer wird da immer hängen bei 18 Grad und meckerns ist 18 Grad. Das hilft nur begrenzt. Aber jemand, der sagt, ich nehme die Verantwortung wahr, ich nehme die Begabung, die Gott mir gegeben hat, ich kreiere, ich lasse mir von Gott sagen, was er möchte und stelle das Thermostat dann darauf ein. Der wird es erleben, dass die komplette Kultur sich um dich herum ändert. Es ist ganz normal, dass du Dinge wahrnimmst um dich herum, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Ich meine, wir sind ja Christen, wir entdecken dann noch mehr, weil Gott ja ganz viel auch sagt, was gut und was schlecht ist und so weiter. Entdecken wir ganz viel. Aber wenn wir beim Meckern und Thermometer sein, irgendwie so hänge bleibe, wird sich auch da draußen nichts verändern, auch in unserem Herzen. Also du kannst durch dein Leben einen extremen Einfluss ausüben. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber weißt du mal, du kennst mich ja gar nicht, ich bin noch viel zu jung oder ich habe ja gar keine Verantwortung eigentlich oder die anderen, die prägen viel stärker wie ich. Da möchte ich dir kurz ein kleines Video zeigen. Falls du glaubst, dass du zu klein bist, um etwas zu bewirken, dann versuch mal zu schlafen, wenn ein Moskito in deinem Zimmer ist. Das ist der Knackpunkt. Auch du kannst so ein kleiner Moskito sein, der andere Leute so nervt, dass sie sich verändern. Ja, positive Sinne hoffentlich. Genau. Ich habe euch noch zwei Verse mitgebracht dazu. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild an Liebe, Glaube und Reinheit. Dabei sollt ihr die Menschen, die in eurer Leitung unterstellt sind, nicht bevormunden, sondern sie durch euer gutes Beispiel erleiten. Heißt auch manchmal in manchen Übersetzungen dazu anreizen, das Gleiche zu tun. Und wenn ihr das macht, könnt ihr die Welt verändern. Also wenn ihr das verstanden habt, dann verändert ihr die Welt. Die meisten träumen davon und tun es nicht, aber wenn ihr Leuten mit gutem Beispiel vorangeht, die suchen gute Vorbilder. Die ganze Welt sucht danach, überall. wenn du ein gutes Vorbild bist, weitet sich automatisch dein Einflussbereich aus und du kannst Menschen ganz, ganz positiv prägen. Noch so ein schöner Vers. Hält sich jemand unter euch für weise und verständig, dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Hier geht es noch um so einen kleinen wichtigen Punkt, den möchte ich noch so einfließen lassen. Es geht nicht darum, Leiter zu sein und uns dann raushängen zu lassen, sondern bescheiden zu sein. Zu wissen, alles, was Gott dir schenkt, kannst du weitergeben. Aber von dir selbst kommt eigentlich nichts, was wirklich gut ist. Sondern wir müssen bescheiden bleiben, wenn wir Leute anleiten. Ich habe auch ganz aktuellem Anlass noch ein Bild mitgebracht. Man sieht es hier leider schlecht, ist so ein Bremslicht. Vor kurzem ist mir einer hinten reingefahren auf der Autobahn zum Stop and Go bei Riegel da. Und ich sage es euch, das ist ein sehr gutes Bild für Leiterschaft. Ja? Die Leute, die fahren euch quasi hinterher und sehen genau, was ihr macht. Ne? Gibt jetzt Gas, drückt ihr aufs Bremslicht. So. Das sehen die Leute. Das brauchst du denen gar nicht sagen. Ich könnt euch mal nachher austauschen vielleicht, ja, der ein oder andere, wenn ihr euch kennt oder beobachtet, und auch mal ehrlich Feedback geben. Also sagen, hey, guck mal, warum drückst du das auf die Bremse? Eigentlich kenne ich das von dir, was ist los gerade? Oder hey Mensch, ich finde es gut, dass du da in dem Bereich echt Vollgas gibst, das schätze ich. Genau. Und so, wenn ihr im Stau steht oder im stockenden Verkehr demnächst, passiert bei euch ja öfters, aber jetzt ist ja die Autobahn zum Glück ausgebaut bei euch, dann denkt daran, dass es echt auch an diesem Tag Momente gibt, wo Leute euch anschauen. Und beides entdecken und beides ist wertvoll, wo ihr gut seid, wo Gott euch einsetzt, um positiv zu prägen und auch die schwachen Seiten, ja, das ist auch wichtig, dass man die kennt, dass man die reflektiert bekommt. Holt euch dieses Feedback ein. Und für die ganz Eifrigen unter euch habe ich jetzt für den ersten Punkt zum Abschluss noch eine Aufgabe, weil ich glaube, man muss sowas ein bisschen bewegen in seinem Herzen, bevor man das wirklich mitnimmt aus dem Gottesdienst. Und es sind einfach nur nette Worte waren von mir. Also du darfst reflektieren, vielleicht nimmst du dein Handy raus, fotografierst es gerade ab, jetzt ist es mal erlaubt. Reflektiere deinen Einfluss in den letzten Tagen, in deinem Umfeld. Was sagst, was tust, wie zeigst du Liebe, wie lebst du deinen Glauben und wie sieht es im Punkt Reinheit bei dir aus? Das sind so coole Punkte, um sich mal selbst zu reflektieren. Kannst du heute Abend machen oder morgen früh in deiner Zeit mit Gott, mach das einfach mal. Ich denke, was ihr jetzt in dem ersten Teil gemerkt habt, jeder von euch hat irgendwo Einflussbereiche. Dadurch, dass ihr lebt, dass Gott euch hier reingestellt hat, ob das in der Schule ist, ob das zu Hause ist oder im Beruf oder hier in der Gemeinde, ihr prägt automatisch Menschen. Und ich möchte euch dazu einladen, das richtig gut zu machen. Bei Gott kommt es ja nicht auf die Leistung an. Ne? Ich meine, er liebt uns, er hat uns errettet, ohne dass wir was dafür tun könnten. Und da geht es jetzt auch nicht um Leistung bei dem Einfluss. Aber Gott gibt dir Einfluss, weil er dein Herz sieht und dein Inneres kennt. Und weil es wertvoll ist, dort zu prägen. Und da wäre ich jetzt beim zweiten und letzten Punkt. Das ist gut, hä? Nur zwei Punkte, keine drei Punkte Predigt. Hä? So. Ja, das ist wirklich die wichtigste Komponente, deswegen bringe ich die euch heute mit. Euer Charakter und eure innere Einstellung. Wisst ihr eigentlich, dass ihr nichts von dieser Welt mitnehmen werdet, außer euren Charakter, eure innere Einstellung, euer innerstes Wesen? Alles andere bleibt hier. Ihr könnt so viel Schminke auflegen, wie ihr wollt. Euer Körper wird verwesen, bekommt ein neuer Auferstehungsleib. Ihr könnt so viel erfolgreiche Momente haben, Medaillen an der Wand kleben, Geld auf dem Konto haben, es bleibt alles da. Also ist ja die Frage, was ist wirklich das Wertvollste, was wir tun können für unseren Gott, wenn wir ihm Liebe zeigen wollen? Ich glaube, das ist tatsächlich an unserem Charakter zu arbeiten. Einer meiner liebsten Menschen, das ist mein Opa, der Opa Rudi, ja, der hat mir gezeigt, was das heißt. Jetzt ist er schon ein paar Jahre tot. der hat einen Krebs gehabt am Ende. Und für mich war er immer ein Riesenvorbild. Mit ihm habe ich viel über den Glaube geredet. Und er hat so, ja, Marius, weißt, heute singen sie nur noch Lieder mit immer Wiederholungen und so, ist ja gar kein Text mehr drin. So solche Diskussionen, so, ja, warum machen wir das jetzt anders heute? So, die Leute blicken es vielleicht nicht so arg. Er hat gesagt, ja, okay. Also solche tief theologischen Themen, ja, wo man mit so einem Opa der Veränderung beobachtet und voll Jesus hinterherläuft, dann anschaut. Von ihm habe ich extrem viel gelernt. So, und dann sein riesen ausgebautes Herz für Menschen, sein Charakter war wirklich über die Jahre gereift, weil er Gott immer ran hat lassen. Ne, so. Er hat ihn immer arbeiten lassen. Und dann kam dieser Krebs. Ne, und wer das weiß, wer schon mal jemanden so begleitet hat, irgendwann fallen so deine Sicherungsmechanismen im Hirn aus. Ne? So, dass du jetzt dich selber kontrollieren kannst und deine, sag ich mal, dein Charakter, wie dich selbst steuern kann. Und plötzlich wurde der richtig gehässigt, ne, und so, und musste natürlich auch gepflegt werden, und das ist nicht einfach. Also es ist sehr schwierig, plötzlich wieder die Verantwortung abzugeben, und Leute legen dir einen Katheter und so und ziehen dir Windeln an und so, das ist schon heftig. Kann man, glaube ich, noch gar nicht nachvollziehen, wenn man noch so jung ist. Ja. Aber einige von euch wissen das vielleicht, weil er auch jemand pflegt oder so. Das ist richtig krass. Und dann war meine Frau und ich einmal dort zu Besuch mit unseren Kinder wieder vorstellen und so und nochmal segnen lassen auch und sowas. Und dann hat mir einer von denen, von meiner Familie, wo sie als gepflegt hat, gesagt, Marius, heute war der Opa irgendwie anders. Und ich sagte, wieso? Ich fand irgendwie, er war ein bisschen so gehässig und so. Ne? Ja, aber der ist normalerweise viel stärker. Dann habe ich gesagt, okay, vielleicht haben wir einen guten Moment, dann spreche ich mal mit ihm. Ja, das brauchst du nicht ansprechen und so, das ist doch normal. Also nö, man kann ja wachsen, bis man stirbt, ne, sage ich. So, und dann habe ich mit ihm darüber gesprochen, habe gesagt, Opa, also ich kenne dich anders, ne, und ich weiß natürlich um den Umstand, ich kann das gar nicht abschätzen, aber du musst an deinem Charakter arbeiten, weil du haust die Leute voll in die Pfanne, die dir dienen eigentlich, ne, die dir es gut machen wollen. Plötzlich ist es ihm wie Schuppe vor der Augen gefallen. War noch ein bisschen stolz, das richtig zuzugeben. Und dann war ich 2 Wochen später dort, weil wir gesagt haben, wir übernehmen auch mal eine Nacht, weil Oma natürlich immer sonst recht hilflos war. Ja. Und ich sage euch eins, der war wie ein geschmeidiges Baby. Ja. Und dann hat die Oma mir gesagt, Marius, das ist der erste Abend, wo der Opa wieder normal ist. Vom Charakter her. Und dann habe ich gefragt, woran das liegt, weil ich bin ja nicht der Held, meine Frau auch nicht, wir machen auch nichts anders wie die anderen. Und bin zum Opa gegangen, habe gesagt, also ich reflektiere das dann, Opa, was ist los? Und dann habe ich gesagt, Marius, weißt du, kann ich mich nicht so verhalten wie bei den anderen, du hast mir das gesagt. Der war ja schlau, ne? Und hat das ernst genommen und ist auf andere zugegangen von meiner Familie, die ihn gepflegt haben, und hat gesagt, hey, tut mir leid, wenn ich euch da verletzt habe. Der hat in seiner Krankheit noch an seinem Charakter gearbeitet. Das ist ein sehr, sehr starkes Vorbild für mich gewesen. Jetzt kommt der Vers für alle, die hier im Gottesdienst sitzen und das gerne ein bisschen basiert haben wollen auf die Bibel. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Bis ins hohe Alter. Und jetzt kommen 2 knackige Fragen. Es könnte sein, dass die euch sehr herausfordern. Aber ich stelle es euch trotzdem. Wie loyal bist du gegenüber deinem Leiter? Zeigt immer, wie arg dein Charakter ausgebaut ist. Oder wie widerstandsfähig bist du in Zeiten, wenn es mal drauf ankommt? Wenn du Druck hast und Schmerz hast, wie mein Opa. Ne? Wie widerstandsfähig bist du da? Charakter ist der Wille und die Fähigkeit, etwas zu Ende zu führen, lange nachdem die anfängliche Begeisterung vorbei ist. Das heißt, Charakter zeigt sich dann, wenn du Ausdauer brauchst. Was ist da wirklich da im Hintergrund? Oder noch was Cooles? Ein Ratschlag von einem Menschen, der nie wirklich gelitten und die Tiefen des Lebens selbst erlebt hat, ist immer seicht, oberflächlich und absolut nicht überzeugend. Das ist krass für alle, die so ein schönes Leben haben, gell? Denke, ja, was kann ich denn dann jemandem raten? Aber die durch so Tiefen durchgegangen sind, für die ist das eine sehr große Ermutigung. Ja? Weil ihr habt eigentlich was zu geben. Gott hat da euren Charakter gebaut, Nicht, dass er euch in diese Tiefen reingestürzt hat und gesagt hat, ha, 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 ich baue jetzt euren Charakter, sondern er nutzt diese Zeit aus Liebe und baut an eurem Herzen, an der Beziehung zu ihm und an der Festigkeit. Jetzt kommt noch von Billy Graham ein Zitat, der ist ja dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr gestorben, ein großer Evangelist unserer Zeit. Wenn der Wohlstand verloren geht, ist nichts verloren. Wenn die Gesundheit verloren geht, ist etwas verloren. Wenn der Charakter verloren geht, ist alles verloren. Vielleicht sitzt der ein oder andere hier und denkt, ah, ich werde älter, meine Gesundheit geht flöten. Und ja, da ist etwas verloren, gell? Aber wisst ihr, was schlimmer ist, wie ein kranker alter Mann? Ein verbitterter, kranker alter Mann. Wir können da schön nicken. Das ist meine Challenge, meine Lebenschallenge, dass nachher ich nicht bitter bin. Okay? Aber irgendwo steckt da jeder mit drin auf dieser Fahrt. Ich meine, wir können auch hoffen, dass Jesus früher wiederkommt, hoffentlich. Aber wenn es nicht so ist, hoffe ich, dass Gott mich trotzdem in Empfang nimmt nachher, wenn ich stirbe, mit einem Charakter, mit einem Herzen, wo ich drauf geachtet habe, wo es sauber ist. Jetzt nochmal ein Bild für euch, was Charakter ist. Kennt ihr das? So die Senftube da. Ja? Wenn du da drauf drückst, weißt du, ob Senf drin ist oder ob es das falsch bedruckt hat und doch nur Tomatenmark rauskommt. Aber erst, wenn du drauf drückst. Ja? Manchmal gibt es so Zeiten in unserem Leben, die sind voll angespannt und dann kommt Druck raus und dann, was soll das noch in meinem Leben? Ich habe gar nicht gewusst, dass es noch da ist. So, ich bin ja Papa und abends manchmal, meine Frau ist dann auch schon etwas fertig und ich komme dann von der Bibelschule auch recht fertig, auch anstrengend. Meine Kinder sind da, super, hauen sich erstmal um mich rum. Und dann so langsam geht es so ins Bettgehzeit, keiner hört mehr, keiner will mehr hören. Alle sind verschwunden, wo sind sie denn? Und irgendwann reicht es mir dann auch. Und dann ist die Frage, wie hoch ist mein Druck und was kommt da raus? Ich will es euch jetzt nicht alles erzählen, aber ganz ehrlich, manchmal entdecke ich mich selbst nicht mehr wieder. Und dann muss ich an mir arbeiten, muss mich fragen, liebe ich wirklich meine Kinder oder liebe ich mich mehr wie sie? Möchte ich jetzt egoistisch sein oder dienend? Und das sind die Fragen, die stellen sich dir jeden Tag in 1000 verschiedene Varianten. Denn hinter jeder Handlung, da steckt auch eine Haltung. Und wisst ihr was? Jesus selbst hat nie Handlungen verurteilt, sondern immer die Haltung dahinter. Wenn du was falsch gemacht hast bei Jesus, das war gar nicht so das Problem. Zum Beispiel nehmen wir mal die Ehebrecherin, wer die Geschichte kennt, für die Eingefleischten hier, ja, wo gesteinigt werden sollte. Da ist Jesus zwar hingegangen und hat gesagt, ja, hey, mach's nicht mehr. Aber warum? Nicht, weil die Haltung so schlimm war, sonst hätte er sie steinigen müssen. Sondern weil er die Haltung von ihr angesprochen hat und gesagt, hey, deine Haltung ist falsch, du solltest das nicht mehr tun, aus deinem Herz heraus. Ich gebe euch gleich ein Beispiel, wie er mit den Pharisäern umgegangen ist, das sehen wir das. Ein paar Bibelverse. Ihr Schlangenbrut, ich meine, das sagt Jesus selber, ne? Der war da richtig angepisst, wenn man so sagen kann. Ihr Schlangenbrut, wie können böse und hinterhältige Menschen wie ihr reden, was gut und richtig ist? Denn immer bestimmt ja euer Herz, was ihr sagt. Ein guter Mensch spricht gute Worte aus einem guten Herzen, und ein böser Mensch spricht böse Worte aus einem bösen Herzen. Die müssen sich übrigens nicht immer böse anhören. Die kommen manchmal ganz so wie die super tolle Antwort, aber eigentlich sind sie böse. Ja? Noch einer. Böse Worte aber kommen aus einem bösen Herzen und machen den Menschen, aus dessen Mund sie kommen, unrein. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, wie zum Beispiel Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Da geht man immer so schnell drüber, gell? Aber meistens trifft es einen doch irgendwo. Das macht unrein. Wer aber mit ungewaschenen Händen ist, wird davon nicht unrein. Da geht Jesus auf dieses Dilemma ein, dass wir oft denken, Dinge sind unrein, aber eigentlich kommt aus unserem Herzen das Unreine über die Worte raus. Noch eins. Deshalb haltet euch an das, was sie euch sagen, ne? Weil sie sagen ja gute Sachen, aber folgt nicht ihrem Beispiel. Denn sie handeln nicht nach dem, was sie euch lehren. Das sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin. Ne? Also prüf mal bei dir in deinem Herzen, wie sieht es denn da aus? Sei mal ganz authentisch zu dir selbst wenigstens, wenn es vielleicht gegenüber anderen nicht so sein kann. Mal mit dir selbst. Schau mal an, was Gott für tolle Sachen in dein Herz reingelegt hat, wo er dir Begabung gegeben hat, wo er dir Fortschritte gegeben hat. Und schau auch mal so diese tiefe Abgründe an und leg sie vor Gott aus und sag Gott, da möchte ich, dass du dran gehst. Jetzt, was meint die Bibel, wenn sie sagt, acht auf dein Herz? Ich meine, ja, ich kann zum Kardiologe gehen, der guckt dann, ob meine Pumpe richtig funktioniert, aber das ist, glaube ich, nicht das, was die Bibel sagt. Ich habe euch ein kleines Bild mitgebracht. Die Bibel trennt ja so in Körper, Seele und Geist, ne? Und wir haben da den Körper, das ist recht klar, oder? Schaut mal rum, lauter schöne Menschen, ja, manche schon ein bisschen älter, da lässt der Körper so ein bisschen nach, ist aber okay, gell? Vom vielen Lachen sagt man, kommen die Falten. Die Falten sind willkommen, weil man viel lachen darf. Das ist sehr klar abzugrenzen, ne? Alles, was dann mal noch da bleibt, wenn man stirbt, das ist so der Körper. Ja, aber was, wo ist denn dann das Herz? Ne? Ich bringe euch einen Bibelvers dazu. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Also Gott soll euch wirklich durch und durch heiligen. Er schütze euren Geist und eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Also Gottes Gedanke ist, dass wenn alle drei Bereiche rein sind, dass wenn Jesus wiederkommt, dass er, so ein biblisches Bild, wie so eine weiße Braut vor ihm stehen, die sich vorbereitet hat auf den Bräutigam und jetzt da reinläuft und alle gucken sie an und denken, oh, krasse Frisur, schöner Brautstrauß, super Mensch. So. Und jetzt haben wir folgendes Problem, dass wir nicht sofort alle drei Punkte, wenn wir Jesus nachfolge, so erneuert bekommen. Das würden wir uns wünschen, Jesus, danke, und alles in unserem Leben ändert sich sofort und dann passt es, oder? Wer wäre dabei? Also, so ein Ticket hätte ich gern, ja. Gell? Auferstehungsleib wäre auch cool, schon mal so durch Wände gehen wie Jesus oder durch Türe zumindest. Genau, also der Körper wird leider erst in der Ewigkeit wiederhergestellt, ne? Aber das ist gut für die, die jetzt nicht so ganz zufrieden sind mit sich. Legt es einfach ab. Ihr habt nachher die zweite Chance und die wird super klasse sein. Ja? Wenn der mal versagt, ist okay. Der Geist, interessanterweise, den erneuert der Heilige Geist sofort. In dem Moment, wo du Jesus nachfolgst, heißt, dass dein Geist lebendig wird. Vorher ist er tot und dann wird er lebendig. Das ist auch wirklich eine übernatürliche Komponente. Damit ist nicht dein Verstand gemeint. Die Welt drückt das oft so aus, also die Leute hier in der Umgebung. Wenn man dann über den Geist spricht, dann meint es immer nur den intellektuellen Geist, aber das stimmt nicht. Der Geist ist wirklich was, was Gott dir gegeben hat. Plötzlich weißt du, dass du Gottes Kind bist und du kannst das gar nicht erklären, warum. Das ist, weil, so sagt es die Bibel, der Heilige Geist deinem Geist das bezeugt, dass du Gottes Kind bist. Die machen wie so ein Deal out. Das ist der Grund, warum du plötzlich Gottes Stimme in einem anderen Maß hören kannst. Weil Gott Geist ist und als Geist halt spricht und du plötzlich aber ein lebendiger Geist hast und die Dinge hören kannst und sehen kannst. Und der dritte Punkt, das ist so die Seele. Die verändert sich so Stück für Stück. Und da gehören deine Gedanken rein, also der Intellekt, deine Gefühle. Oh ja, die Gefühle, gell? Die kann man sich nicht immer verlassen, ne? Weil die sich aber erst Stück für Stück verändern. Ja? Und da haben wir dann dieses Dilemma. Kennt ihr diesen Kampf zwischen dem Geist und der Seele? Sagt der Paulus Folgendes dazu. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist, und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Ich entdecke solche Punkte ganz oft in meinem Leben. Ich habe mal so einen Studenten gehabt, der hat gesagt, Marius, ich hasse es, dass ich so hilfsbereit bin. Aber das war wirklich so einer, ne? Der hat echt so, der musste überall helfen. Wenn der nicht geholfen hat, dann hat es ihn gekränkt. Der hat da wie seine Identität rausgezogen zur Hilfe. Darum konnte er das sagen. Das war sein innerlicher Kampf. Ich weiß ja, es ist richtig, den Leuten zu helfen, ne? Gut zu sein. Aber er wusste eben nicht, wann es auch mal gut ist, Nein zu sagen. Wo es dann eine Ausnutzung ist und vielleicht trotzdem gerade nicht Gottes Wille, dass er da jetzt anpackt. Und da gibt es so vielleicht auch Baustelle bei dir in deinem Herzen, wo du merkst, eigentlich weiß ich ja, dass ich das jetzt nicht anschauen soll. Ne? Und wenn man genau hinschaut, ja, eigentlich will ich es ja auch gar nicht, aber man will es doch. Kennt ihr diese Momente, dieses Spannungsfeld? Das ist der Kampf zwischen Geist und Seele, den ihr habt. Und genau darum geht es hier. Wenn ich sage, Charakter zu entwickeln, heißt nicht, dass du nochmal einen Heiligen Geist brauchst. Den hast du schon, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Heißt auch nicht, dass an deinem Körper alles wiederhergestellt werden muss sofort. Gibt es aber. So Heilungswunder erlebe ich auch öfters mal. Erst letzte Woche eins, richtig cool gewesen. Aber die Seele, noch viel wichtiger, dein Charakter, dein Herz, dein gesamtes Wesen vor Gott hinzulegen und diese Prozesse mit ihm zu gehen, dass du nachher dastehst als reife, heilige Braut, ist das Wichtigste, aber auch anstrengend. Also es braucht quasi wie dein Wille dazu. Jetzt kommt was Ermutigendes. Judas hatte den besten Pastor, den vorbildlichsten Leiter, den weisesten Lehrer, den treuesten Freund, oder? Jesus selbst. Doch er versagte. Und warum? Wegen seinem Herzen, oder? Wegen seinem Charakter. Also wenn du denkst, ah, meine Umstände sind nicht gut genug, darum bin ich halt so, wie ich bin. Sorry. Nee. Deine Umstände haben damit nur begrenzt was zu tun. Eigentlich deine Hingabe an Gott, dass du ihm immer wieder das Herz hinlegst und sagst, hey, hier bin ich, Gott. Was sind die nächsten Steps? Wo möchtest du mit mir dran gehen? Das nennt man dann auch lebenslanges Lernen. Also das Problem ist auch nicht, das möchte ich jetzt auch noch sagen, das hat er nicht gesagt, dass ich das sagen soll, aber ich mach's mal. Das Problem ist nicht deine Leidenschaft, in der du stehst oder die Gemeinde, in der du reingehst. Oder? Weil das Umfeld ist nur eine Sache. Wenn sich deine Haltung und dein Charakter nicht ändern, wirst du immer dasselbe bleiben. Also wenn du irgendwie Frust hast oder so und dann sagst, hey, jetzt gehe ich woanders hin. Ganz ehrlich, ich kann es unterschreiben, ich habe es auch schon erlebt bei mir. Du nimmst einfach deinen Charakter mit, oder? Bist dort genauso unloyal, machst dir genau die gleichen Fehler. Denkst auch, du bist perfekter als jemand anders. Wenn du im Job diese Probleme hast, im Charakter, und wechselst den Job, wird es an der neuen Arbeitsstelle halt was anderes geben, wo du genau die gleichen Mechanismen anlegst. Wieder Thermometer bist, anstatt Thermostat. Also heul bitte nicht, wenn es dir zum dritten und vierten Mal passiert, heute hat es dir jemand gesagt, warum. Ja, wirklich. Manchmal muss man so Dinge hören, damit Gott Veränderung bringen kann. Sind wir dann durch? Ich überspringe mal noch eine Folie. Das ist euer Auftrag. Bleib dein Leben lang lernbereit. Nur wenn du dir diese Haltung bewahrst, kann der Heilige Geist immer wieder Dinge ansprechen und es wird zu einer Reife führen. Und nicht zu, will ich jetzt mal sagen, zu einer Aufgabe von dir selbst. Ja? Gott spricht ja solche Dinge in unserem Herzen nicht an, weil er uns was Böses tun will, sondern weil er uns liebt, herausfordert, auf ein neues Level zu gehen. Und da gibt es so Kleinigkeiten, die uns herausfordern. Und es gibt große Dinge, die uns herausfordern. Aber unser Gott ist immer noch größer als die größte Herausforderung. Ne? Oder? Aber wenn wir lernbereit bleiben und ihm nachfolgen, dann entwickelt er unseren Charakter ganz, ganz extrem. So, jetzt noch eine Aufgabe für die ganz Eifrigen. Bleib demütig und lernbereit, das kann man üben, ne? Demütig zu bleiben. Zum Beispiel, ich mache das so, ich habe es mit der Kinder gerade erzählt. Eins von meinen Kindern, der ist gerade ein bisschen störrisch, der hört gar nicht gerade. Und ich habe mir jetzt die Aufgabe genommen, nicht auszuticken und ihm irgendwie zu drohen oder so, sondern ihm Zeit zu lassen. Ihm einfach Zeit zu lassen, bis zu einem gewissen Maß. Und dann habe ich schon gemerkt, dann ist er wieder bereit, was von mir anzunehmen. Das kostet mich immer extrem viel, weil ich bin jemand, der ist sehr straight, der sagt, ey komm, jetzt musst du aber, ne? Ja. Aber es hilft mich demütig. Das ist ganz was Praktisches, lässt mich Demut lernen. Darum mag ich das dann doch. Hm? Unterordne dich, ja? Das ist so eine Sache, gell? Das ist ein eigenes Thema, aber ich schreibe es trotzdem mal drauf. Lerne unter Leiterschaft, hör nicht nur zu, was so Tolles gesagt wird, sondern schau das wirklich genau an. Mir hat mal jemand gesagt, Marius, wenn du von einem Leiter lernen willst, dann ruf ihm an und sag, ich möchte mit dir Mittagessen. Und beim Mittagessen, falls du das darfst, sagst, ich möchte überall hingehen, wo du auch hingehst. Wo kann ich mitgehen? Und von einem weiß ich, dass er es so gemacht hat, dass der Leiter immer um 5 Uhr aufgestanden ist, weil er um 6 Uhr oder um 5 Uhr los ist, so, und weil er um 6 Uhr im Krankenhaus sonntagmorgens die Morgenandacht gemacht hat und danach in der Gottesdienst. Und er hat immer einfach gesagt, ja okay, ich bin um 5 Uhr ready, ich gehe mit dir dahin. Und hat dann auf den Fahrten alle seine Fragen gestellt, war dann dort, hat mit ihm gedient und ist wieder zurückgekommen. Und sein Kumpel, also von dem, der mitgegangen ist, war nachher neidisch, warum darfst du immer mit dem Pastor mitfahren? Ich habe einfach gefragt. Warum beantwortet er dir alle deine Fragen und meine nicht? Ja, weil ich sie ihm halt stellen kann, weil ich einen Raum geschaffen habe. Sorry Patrick, jetzt kriegst du nachher hier Einladung. Ja, es gibt ja auch andere gute Leiter hoffentlich unter euch, nicht nur der Patrick. Ja. Lass dir von Menschen ins Leben reden. Such dir jemanden, der alles in deinem Leben ansprechen darf, egal wie unangenehm und wie unbequem. Jemand, der dir auch sagen darf, hey, wie oft hast du diese Woche Pornos angeschaut? Jemand, der dir sagen darf, hey, wie sieht es mit deiner Zeit mit Gott aus? Wann hast du das letzte Mal mit deiner Frau eine Auszeit genommen? Wie stark interessieren dich deine Kinder wirklich? Weißt du, richtig so Fragen, die eigentlich cool sind, gell? Die man gerne anderen stellen würde. Ja. Aber wisst ihr, wenn er da klaren Tisch einschenkt, dann liegt es auf dem Teppich drauf und immer drunter und man kann wachsen und sich entwickeln. Und dann lass dich korrigieren. Nimm solche Chancen, das ist vielleicht so ein Punkt, wo ich gesagt habe, der letzte Punkt mit Veränderung, ja, dass man es leider Veränderung auch umarmen soll, auch da. Lass dich korrigieren, lass diese Veränderung zu, damit du wachsen kannst. Umarm das lieber. Sieh das als Sieg, wenn du korrigiert wirst und nicht als, als Schlag in oder ein Dolchstoß oder so, wie man es manchmal wahrnimmt. Nimm das Gute aus einer Kritik mit, egal wie böswillig die kommt. Weil es ist ja schlussendlich dein Charakter. Hm? Ist das eine schwierige Lektion, was ich euch jetzt gerade so kurz am Ende noch erzähle? Ne? Genau, könnt mich ja mal wieder einladen. So, und reflektier dich selbst dann. Kannst du es natürlich auf bequeme Art und Weise machen.